Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute hören wir die Erzählung Sein Zimmer von Kim Mi-jung aus dem Jahr 2010. Die Protagonistin der Geschichte ist eine Übersetzerin japanischer Manga-Bücher, die einen Mann beobachtet, der ihr gegenüber in einem Studio wohnt. Punkt 17.20 Uhr geht in seinem Zimmer das Licht an. Jeden Tag. Vor dem dunkler werdenden Himmel verwandelt sich sein Zimmer augenblicklich in einen hellen Salon. Wieder blicke ich in sein erleuchtetes Zimmer. Sein Raum ist ein 30 Quadratmeter großes Studio im zweiten Stock, nicht anders als meins. Wenn es etwas gibt, das seinen Raum von meinem unterscheidet, dann sind es die alten Vorhänge, die 50 oder 60 Zentimeter über dem Fensterbrett enden. Sie hängen dort wie ein schlecht sitzender Rock, weil die normalen Vorhänge zu klein für die hohen Atelierfenster sind. Ich kann genau so viel vom Inneren des Raumes sehen, wie durch die Lücke sichtbar ist. Ich kann deutlich seinen Oberkörper sehen, wenn er am Schreibtisch sitzt. Wieder sitzt er am Schreibtisch. Sein unbewegtes Profil ähnelt dem eines meditierenden buddhistischen Mönchs. Ich fühle mich, als stünde ich am Eingang eines stillen Tempels, als ich auf sein konzentriertes Gesicht blicke, seinen Kopf mit silbrigem Haar bedeckt, das dem Herbstsilbergras ähnelt, und auf seinen Oberkörper, etwa 30 Grad nach vorne gebeugt und auf den Schreibtisch gestützt. Das erste Mal, dass ich seinen Rücken sah, war, als ich im dritten Jahr der Mittelschule war, im Winter. In der 9. Klasse war ich von zu Hause weggelaufen. Ich hatte in einem Kaufhaus eine Sonnenbrille gestohlen und war erwischt worden. Mein Vater, der zum Kaufhaus gerufen worden war, hatte um Vergebung gebeten und gesagt, dass ich noch zu jung sei, um es besser zu wissen. Da sah ich den Rücken meines Vaters, so tief gebeugt, dass sein Mantel den Boden berührte. Sein Rücken wirkte auf mich so einsam wie ein altes, ungepflegtes Grab. Doch eines Tages verschwand mein Vater. Er war 3 Jahre zuvor befördert worden und hatte noch 1 Jahr bis zu seiner Pensionierung. Sein Kündigungsschreiben war angenommen und seine Abfindung in einem kleinen Laden vor einer U-Bahn-Station angelegt worden. Mein Vater hatte sich anstelle meines Großvaters um die Familie gekümmert und war seiner Verantwortung nie aus dem Weg gegangen. Er war seinem Job so treu gewesen, dass er das Stellenangebot eines anderen Unternehmens ausschlug. So genügsam, dass er nie ohne triftigen Grund Möbel oder Haushaltsgeräte ausgetauscht hätte. Er war in allen Angelegenheiten ernsthaft. Und doch verließ er eines Tages unsere Familie. 2 Monate nach seinem Verschwinden erhielten wir endlich eine Nachricht von ihm. Vater hatte 3 Tage, nachdem er gegangen war, in Busan ein Frachtschiff bestiegen. Aber nicht als blinder Passagier, sondern als lizenzierter Seemann, der nun auf einem Containerschiff nach Europa fuhr. Natürlich fühlte sich Mutter durch ihn betrogen. Ich esse und rauche gleichzeitig mit dem Mann, der mir gegenüber wohnt. Ich habe auch einmal seinen Briefkasten durchsucht, aber nichts gefunden. An diesem Tag blicke ich abwesend auf das leere Feld unten. Doch als ich mich abwende, treffen sich unsere Blicke. Nein, unsere Blicke treffen sich nicht, weil ich nicht nah genug dran bin, um seine Augen zu sehen. Aber seine Haltung ist dieselbe wie meine, so dass ich sicher bin, dass er mich ansieht. Ich weiche seinem Blick nicht aus und sehe ihn direkt an. Wir starren einander an, ohne die geringste Bewegung. Seine Schultern sind ein wenig angespannt, vielleicht aus Neugier auf die fremde Person, und seine Augen leuchten so hell, dass ich sie von hier aus spüren kann. Gerade als ein Lied aus dem Radio zu Ende geht, wendet er seinen Kopf ab. Hastig setzt er sich an den Schreibtisch, als hätte er vergessen, etwas zu beenden. Ich kann es nicht ertragen, dass er so kaltherzig an seinen Platz zurückkehrt. Also gehe ich nun wieder an seinen Briefkasten. In seinem Briefkasten befanden sich die Rechnung seines Mobilfunkanbieters, eine 2500 Won Gasrechnung und die Einladung eines nahegelegenen Nachtclubs. Er verbrauchte ungefähr die gleiche Menge Kochgas wie ich und benutzte den gleichen Internetanbieter der A Communications Company. Ich nahm in den dritten Stock die Treppe statt den Aufzug. Auf dem Weg nach oben spürte ich, wie der Name Park Kyu-bom, der deutlich auf der Handyrechnung stand, etwas in mir auslöste. Nach dem Weggang meines Vaters hatte sich nicht viel verändert. Der von seiner Abfindung gekaufte Laden bescherte unserer Familie ein festes Einkommen und meine Ausbildung wurde durch die von ihm abgeschlossene Versicherung finanziert. Aber der Schmerz, den er im Herzen meiner Mutter verursacht hatte, die auch unter den Wechseljahren und unter Depressionen litt, heilte nicht so leicht. Erst nach 5 Jahren fand sie wieder etwas Ruhe. Dann zog sie nach Chonan, wo ihre Schwester lebte. Als ich nicht hinsehe, holt er seinen Mantel, als wolle er ausgehen. Auch wenn ich ihn nicht rund um die Uhr beobachtete, hatte ich ihn, soweit ich mich erinnern konnte, noch nie das Haus verlassen sehen. Ich schalte alle Lichter in meinem Zimmer aus und behalte die Straße unten im Auge. Der grauhaarige Mann im schwarzen Jackett geht auf mein Gebäude zu. Anders als an seinem Schreibtisch wirkt er seltsam klein und schmächtig, fast schwerelos. Ohne einen Moment des Zögerns ziehe ich schnell meine Daunenjacke an, setze eine Mütze auf und verlasse den Raum. Ich sehe gerade noch, wie er eine Sake-Bar betritt, die vor ein paar Tagen eröffnet wurde. Er scheint eine Tasse warmen Sake zu trinken, seine Schultern wirken schmal und hängender, wenn man ihn aus der Nähe betrachtet. Ich gehe beiläufig an der Bar vorbei und in das Sushi-Restaurant auf der anderen Straßenseite, um ein Gericht mit Fischrogen als spätes Abendessen zu bestellen. Der Anblick seines kräftigen Rückens spiegelt sich verschwommen im Fenster wider. Der Fischrogen explodiert in meinem Mund wie ein Feuerwerk. Ich kann deutlich einen Schwarm fliegender Fische sehen, die, wie es heißt, wie Vögel fliegen mit weit ausgebreiteten Flossen, wie ein Flügelpaar an beiden Seiten eines Schiffes, das über den Indischen Ozean segelt. Es war Jong-suk, die Cousine meines Vaters, die Nachrichten von ihm brachte. Er war nun wieder an Land. Sie war ihm begegnet, als sie zum Immobilienbüro ihrer Freundin gegangen war. Vater war dort gewesen, um eine Wohnung zu mieten. Er sagte mir, dass er die seltsamste aller Welten hatte sehen wollen, einen Ort, an dem er noch nie zuvor gewesen war und nie sein würde. Er meinte, das Meer sei so ein Ort. Er sagte, er wolle vom weiten Ozean aus das Land sehen, in dem er sein ganzes Leben lang wie ein Wurm herumgekrochen war, meinte Jong-suk. Mein Vater hatte einen Seemannsschein gemacht und als Matrose den Pazifik, den Indischen Ozean und den Atlantik befahren. Er meinte, nachdem er 5 Jahre lang so gereist war, könne er sich nicht einmal mehr daran erinnern, was ihn eigentlich so erstickt habe, sagte Jong-suk. Die kleine Landmasse, die er vom offenen Meer aus gesehen habe, erschien ihm so bedeutungslos und das Leben so absurd. Er sagte, er würde sich gut fühlen, selbst wenn er seine verbleibenden Tage so verbringen müsste. In Unterwäsche gekleidet, näht er ein Kleidungsstück, jeder Stich sorgfältig und liebevoll ausgeführt. Er ist vollkommen ins Nähen vertieft, als wären seine Augen und seine Kleidung eins geworden. Ich verliere mich im Anblick seiner Näharbeiten. Beim Nähen sieht er aus wie jemand, der den ganzen Tag liest, ohne sich zu bewegen oder etwas zu trinken. Er ist immer allein, wirkt aber genauso erfüllt wie ein Mann in enger Umarmung mit seiner Geliebten. Er ist allein, wirkt aber nicht einsam. Ich mache alle Lichter in meinem Zimmer an, ziehe die Jalousien ganz nach oben und setze mich mit einem Glas Wein auf die Stufen, die in den zweiten Stock führen. Mein voll erleuchtetes Zimmer und ich, wie ich auf der Treppe sitze, sind von gegenüber sicher gut zu sehen. Als er mit dem Nähen fertig ist, schreibt er etwas an seinem Schreibtisch. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Tagebuch oder ein Kontobuch ist. Ich habe ihn fast 1 Jahr lang ausspioniert und seinen Briefkasten durchsucht, aber nicht herausfinden können, was er den ganzen Tag am Schreibtisch tut. An dem Tag, als ich mich mit Jong-suk traf, hatte ich herausgefunden, wo mein Vater lebte. Ja, dort hält er sich auf. Er lebt allein. Er hat mir gesagt, ich solle nicht kommen, also bin ich auch am Umzugstag nicht hingegangen, sagte Jong-suk. So hatte ich eine Wohnung auf der anderen Straßenseite gemietet und angefangen, meinen Vater zu beobachten, der aus meinem Leben verschwunden war. Liest er die alten chinesischen Bücher, die er in seiner Kindheit bei seinem Großvater studiert hat? Oder vielleicht studiert er die Meeresströmungen des Beringmeers oder des Persischen Golfs oder den ewigen Schnee oder die Eisberge der Halbinsel Kamtschatka. So wie ich die Bücher, die er liest, nicht erraten kann, kann ich auch die Farben und Tiefen des Indischen und Pazifischen Ozeans, die er besegelt hat, nicht ergründen. Selbst wenn ein plötzlicher Windstoß eine Meeresströmung tief unten im Ozean mit einem Male umlenkt und uns auf der Wasseroberfläche hin und her schaukelt. Ich beobachtete Vater fast 1 Jahr lang, sagte Mutter aber nichts davon. Was machst du gerade? Fragt mich Mutter, als würde sie dies unwahrscheinlich interessieren. Ich habe was getrunken, sage ich. Alleine? Sie weiß ganz genau, dass ich alleine bin, aber es ist eine ihrer Angewohnheiten, immer wieder mal nachzufragen. Ich habe auch ein Glas Wein getrunken. Ich glaube, ich kann nicht einschlafen, sagt sie. Meine Hand, die das Glas hält, zittert, als ich ihre trunkene Stimme höre. Bestimmt schläfst du ein, wenn du noch ein Glas Wein mit mir trinkst. Lass uns anstoßen, sage ich. Ich versuche, so normal wie möglich zu klingen. Ja, das machen wir, sagt sie. Prost! Ich erhebe mein Glas in Richtung seines in Dunkelheit gehüllten Zimmers. Du weißt, dass dein Vater heute Geburtstag hat, oder? Fragt Mutter. Das ist genau 10 Jahre her. Ich frage mich, wo er jetzt ist. Mutters Stimme sinkt tief ins Glas. Ich nicke, während ich seinen dunklen Raum im Auge behalte. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.